Wir schlagen auf Johannes 17, Vers 17. Heilige sie durch die Wahrheit oder in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch oder in Wahrheit. Wir haben uns befasst mit der Frage, was ist Heiligkeit heilig? Wenn man jetzt viel Zeit hätte, ich empfehle jedem ein solches Studium, dann sollte er mal alle Stellen nachschlagen im Alten Testament, wo von heilig oder Heiligkeit gesprochen wird. Wie gesagt, in 1. Mose haben wir nur das ein einziges Mal, jedenfalls in der deutschen Übersetzung und auch in der Bedeutung eigentlich, außer eben in dem Wort Kedesh. Im 2. Buch Mose, das erste Mal in 2. Mose 3, und dann finden wir es sehr häufig, natürlich auch im 3. Buch Mose, zum Beispiel 2. Mose 13, da sollte alles Erstgeborene geheiligt werden. In 2. Mose 16 wird zurückgeschaut auf 1. Mose 2 und da heißt es, dass der Sabbat geheiligt ist oder heilig ist. Das ist also ein heiliger Sabbat für die Juden gewesen. In 2. Mose 19 wird häufiger dieses Wort heilig gebraucht und dort wird das erste Mal gesagt, dass das Volk Israel eine heilige, also geweihte Nation ist. Und es ist schon sehr interessant, auch die, ich würde fast sagen, logische Entwicklung des Heiligungsgedankens im 2. Buch Mose zu verfolgen. Nachdem das Volk aus Ägypten herausgeführt wird, singen sie ja dieses wunderbare Lied, vielleicht schlagen wir das auch ruhig mal auf, 2. Mose Kapitel 15. Das erste Lied, was uns aufgezeichnet worden ist, 2. Mose Kapitel 15, Vers 11. Wer ist dir gleich unter den Göttern, Jahwe? Wer ist dir gleich herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhm, wundertuend? Und Vers 13. Du hast durch deine Güte geleitet, das Volk, das du erlöst hast, hast es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Wohlgemerkt, die Wohnung gab es noch gar nicht. Wichtig nicht. Vers 17. Du wirst sie bringen und pflanzen auf dem Berg deines Erbteils, die Stätte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast. Das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Hier wird also zuerst noch einmal von dem großen Gott gesprochen, aber hier wird gesagt, dass er herrlich in Heiligkeit ist. Dass Herrlichkeit und Heiligkeit gehen miteinander. Deswegen wird auch im Neuen Testament später gesagt, dass wir nicht nur heilig sind, sondern nach Römer 8, am Ende des zweiten großen Absatzes wird gesagt, dass Gott uns jetzt schon verherrlicht hat. In einer Zeitform, die auch von der Vergangenheit spricht, ist unfassbar. Also immer, wenn ich die Grammatik bestimmter Verben untersuche, dann komme ich einfach nur ins Staunen. Das ist alles schon getan, ja? Was ist das für eine Gnade, ihr Lieben? Was hat Gott ein Herz voller Liebe, voller Güte? Man kann verstehen, dass Johannes in 1. Johannes 1, Vers 5 sagt, Gott ist Licht. Aber in Kapitel 4, Vers 8, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe, nicht er ist nur lieb. Er ist lieb, das heißt seine Natur, sein Wesen ist Liebe. Und das hat er natürlich ganz besonders gezeigt in der Person des Herrn Jesus. Und dann wird hier gesagt, obwohl sie noch gar nicht das haben, das Heiligtum, du hast durch deine Stärke sie geführt zu deiner heiligen Wohnung. Das heißt, es ist ein prophetisches Lied, die Mirjam und das Volk, das singt so, als ob Gott schon inmitten des Volkes wohnt. Und Kapitel 19, da sagt dann Gott in Vers 5 und 6 folgendes. Das sind alles so Begriffe, die müsste man sich eigentlich mal unterstreichen. Also Vers 4. Ich habe euch auf Adlersflügeln getragen. Ich muss mir vorstellen, ja. Gott sagt, da schwebt der Adler und ihr, lieben Israeliten, ihr seid dort auf den Flügeln. Frei in der Luft, wie dieser Herr Baum, wie heißt er, Baumgärtner, ja? Ich habe euch getragen. Wie heißt er? Franz Baumgärtner, ne? War sein Name, ne? Oder von Gärtner? Ist egal. Ist jemand Österreicher. Und ich habe euch getragen auf Adlersflügeln. Das ist ein Ausdruck der Güte Gottes. Dann Vers 5. In der Mitte. So sollt ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Oh, das sind so, da könnte man ja fast jetzt eine ganze Predigt draus machen. Die ganze Erde ist mein. Es geht also um den Schöpfer. Dieser Schöpfer, der 10 hoch 26 Sterne, also eine, 0, eine 1 mit 26 Nullen oder 27 Nullen, je nach Astrophysiker. Dieser große Gott, der hat das Volk getragen. Und der hat gesagt, ihr sollt mir zum Eigentum sein. Wörtlich, so wird es in der Anmerkung zu Malachi 3, wo das gleiche Wort gebraucht wird, gebraucht, Sondereigentum. Siebenmal kommt dieses Wort vor im Alten Testament. Eigentum oder Sondereigentum. Segula. Ein wunderbares Wort. Das Volk Israel war aus den Völkern herausgenommen und zu einem Sondereigentum gemacht. Mir zum Sondereigentum. Merken wir? Es geht immer um Heiligkeit, auch wenn das Wort nicht gebraucht wird. Dann Vers 6. Ihr sollt ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das war der wunderbare göttliche Ratschluss. Jemand müsste jetzt sofort sagen, Entschuldigung, die Priester, die kamen doch aus einem ganz bestimmten Stamm. Und hier steht ihr, das ganze Volk, exakt. Das ganze Volk Israel sollte ein Volk von Priestern, eine heilige Nation und ein Eigentumsvolk sein. Das ganze Volk Israel. Aber es war es nicht. Wenn wir jetzt zum Neuen Testament gehen würden und mal den ersten Petrusbrief im zweiten Kapitel aufschlagen, Vers 5, dann wird dort gesagt, dass wir ein heiliges Priestertum sind, alle Gläubigen. Nur die Frage ist, ob wir dieses Priestertum auch wirklich alle praktisch in unserem Leben ausüben. Dafür werden wir noch einiges hören. Priesterlich dienen am Evangelium. Priesterlich geistliche Schlachtopfer darbringen. Gott wohnt nämlich durch Jesus Christus. Priesterlich umgehend mit unseren Mitgläubigen. Priesterlich im Gebet vor Gott stehen für unsere Mitmenschen und für unsere Mitgeschwister. Eine heilige Nation. Genau das wird auch in 1. Petrus 2 vier Verse weiter gesagt, in Vers 9, dass nämlich die Gläubigen nicht nur ein heiliges Priestertum sind, sondern dass sie auch eine heilige Nation sind, ein Eigentumsvolk, ein Volk zum Besitztum, heißt es da. Mit welchem Ziel? Da heißt es in Vers 9, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ich habe vor vielen Jahren Buck Singen kennengelernt. Ich weiß nicht, ob jemand ihn kennt und auch seine Biografie. Ich war damals in Hückeswagen im Scheideweg und er hielt dort einen Vortrag. Das habe ich noch nie so erlebt. Ja. Der ging aufs Pult, zog seine Schuhe aus. Dann kniete er nieder und bat darum, dass alle auf die Knie gehen. Das kannte man überhaupt nicht mehr, auf die Knie gehen. Das hat er einfach bestimmt. Und dann haben hinten welche gelacht und dann hat er gesagt, bitte, ihr könnt gehen. Wer sich nicht vor Gott auf die Knie wirft, der ist nicht wert, das Wort Gottes zu hören. Puh, habe ich gedacht. Alle schön auf die Knie gegangen. Und dann hat er das Wort Gottes gepredigt. Nachher konnte man fragen stellen, dann bin ich hingegangen zu ihm, da haben wir gesprochen miteinander. Und dann hat er mir erzählt, wie das in Indien läuft. Hat dann gesagt, 1. Petrus 2, Vers 5 machen wir sonntags morgens. Da bringen wir geistliche Schlachtopfer da. Und dann gehen wir als ganze Versammlung und verkündigen als königliches Priestertum die Tugenden dessen, der uns berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Da bringen wir, gehen wir alle auf den Marktplatz und singen und predigen das Wort Gottes. Und dann hoffen wir auch, dass wir alle in der Stadt so bekannt sind, dass wir als Himmlische bekannt sind. Da habe ich schon wieder so einen Begriff gebraucht, ja? Hast du noch nie gehört, ja? Himmlische? Lies mal 1. Korinther 15, Vers 48. So wie der Himmlische, so sind die Himmlischen. Hey, denkt man doch. Das kann doch nicht sein. Das ist doch bestimmt ein Übersetzungsfehler. So habe ich das jedenfalls gedacht. Das müsste doch heißen, so werden wir als Himmlische sein. Irrtum. Das ist eine Präsensaussage. So sind wir jetzt Himmlische. So wie das Volk hier in 2. Mose 19 eine heilige Nation ist. Zum Himmel berufen. Unser Bürgertum ist in den Himmeln. Von woher wir auch unseren Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unser Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zu seinem Leib der Herrlichkeit. Philipper 3, Vers 21. Das ist die Zukunft, aber 1. Korinther 15, 48, das ist die Gegenwart. Und so sollte das Volk eine heilige Nation sein, priesterlich dienen und ein Eigentumsvolk sein für Gott. Merken wir eigentlich, es geht immer um Gott. Und wenn Gott dann anfängt, in 2. Mose 25 bis 40 zu beschreiben, wo er wohnen will, dann ist das völlig in Übereinstimmung mit dem, was er ganz am Anfang der Bibel sagt. Eine kleine Überraschung. Wenn die Juden die Bibel lesen, in 1. Mose 1, dann lesen sie: im Anfang schuf Gott. Und der erste Buchstabe, den sie dann lesen, das ist in der hebräischen Sprache der zweite Buchstabe des Alphabets, Bet. Und das kennt ihr alle, das Wort Bet, ja? Bet-El. Was heißt das? Haus Gottes. Wenn ein Jude die Bibel aufschlägt und liest den ersten Buchstabe, dann liest er das Wort Haus. Und damit weiß er, wenn Gott anfängt, darüber zu sprechen, dass er sagt, Haus. Und er schafft ein Universum, dann bedeutet das, dass in diesem Universum irgendwo Gott wohnen möchte, in einem Haus. Und so war es dann tatsächlich in 2. Mose 25. Da sagt er, vielleicht schlagen wir mal auf, 2. Mose 25, Vers 8. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, das Muster der Wohnung und das Muster all ihrer Geräte, so sollt ihr es machen. Aha, ein Heiligtum, diese Stiftshütte. Das wäre jetzt ein Sonderthema, können wir nicht drauf eingehen. Aber wenn du dann liest, 2. Mose und 3. Mose, dann findest du, dass alles, was mit dem Heiligtum zusammenhängt, ob es die Priester sind, die Geräte sind, der Brandopferaltar, das Waschbecken, der Räucheraltar, der Leuchter oder, im Allerheiligsten dann die Bundeslade, alles musste geheiligt werden. Von Gott aus. Dann gab es Dinge, die werden hochheilig genannt. Opfer, Sündopfer, Schuldopfer. Das Einweihungsopfer. Hochheilige Opfer. Da musste das an einem heiligen Ort gegessen werden. Das war der Ort neben dem Brandopferaltar im Vorhof. Das war ein heiliger Ort. Alles, was in Verbindung mit dem steht, was Gott anordnete, sollte nach dem Muster, was Mose letztlich gesehen hatte, was Gott ihm gezeigt hatte, genau gemacht werden. Und wenn du dann 2. Mose 39 und 40 liest, schlagen wir mal auf 2. Mose 39, ab und zu ist gut, wenn wir blättern, 2. Mose 39, dann steht dort, Vers 21, 39, Vers 21, so wie der Herr Mose geboten hat. Und 26, so wie der Herr Mose geboten hat. 29, so wie der Herr Mose geboten hat. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und 40, Vers 32, fällt mein Blick gerade drauf. Wenn sie in das Zelt der Zusammenkunft hineingehen, wenn sie zum Altar traten, wuschen sie sich so, wie der Herr Mose geboten hat. Und dann passierte etwas. Vers 34. Und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und am Ende, die Wolke ruhte darauf und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Vers 38. Die Wolke des Herrn war am Tag auf der Wohnung, in der Nacht war ein Feuer darin vor den Augen des ganzen Hauses Israels. auf allen ihren Zügen. Die Herrlichkeit Gottes kam, nachdem Gott, nachdem Mose alles genau nach dem Muster gemacht hat. Wenn wir das heute auch mal anwenden auf die ganze Kirche, die Gemeinde, Versammlung oder wie wir es nennen, machen wir das eigentlich auch so? Nach allem, was Gott geboten hat, wir sind ein heiliges Priestertum, haben wir gehört. 1. Petrus 2, Vers 5. Bringen wir durch den Geist gewirkte Schlachtopfer dar, wenn wir zusammenkommen? Wir sind eine heilige Nation. Unterscheiden wir uns noch in unserem Denken und in allem von dieser Welt? Römer 12, Vers 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern verwerdet, verwandelt durch die Erneuerung eures Geistes. Dann heißt es dort, damit ihr prüfet, was dem Herrn wohlgefällig ist. Den vollkommenen, den guten, vollkommenen Willen Gottes sollen wir ausleben. Tun wir das eigentlich noch? Wie oft sind wir denn am Tag auf unseren Knien und im Gebet? Wissen wir alle schon, wie alles laufen muss? Haben wir uns so daran gewöhnt? Es gibt ja Traditionen, die aus dem, von unseren Voreltern kommen, aber es gibt auch moderne Traditionen. Ich sage manchmal jungen Leuten, ihr müsst viel kritischer werden. Viel, viel kritischer. Ihr seid viel zu kritiklos. Heute Abend werde ich ein bisschen erzählen aus meinem Leben. Ich war sehr, sehr kritisch. Habe alles in Frage gestellt. Aber eines habe ich nicht in Frage gestellt. Das geschriebene Wort Gottes. Und was das geschriebene Wort Gottes sagt, das wollte ich tun. Und dann erlebt man den Segen Gottes. Und die Bewahrung Gottes. Und ich sage euch, mehr als man denkt. Das ist das Wesen von Heiligkeit. Was ist der Wille Gottes? Wir sind so gewöhnt an so viele Dinge heute. So viele Dinge. Aber ist es immer der Wille Gottes? Sieht doch manchmal schön und geistlich aus. Fromm. Das war meine Studentenzeit. Da bin ich überall hingerannt, wo was los war. Und dann hörte ich aus der Zeitung, es kam ein Prediger, der war 7 Stunden im Himmel, im siebten Himmel, 7 Stunden im siebten Himmel, hat die Herrlichkeit Gottes gesehen und verkündigt in einem Zelt die Botschaft. Wir waren damals so eine Gruppe von Studenten, die es auch sehr ernst meinten. Und dann habe ich gesagt, oh, da müssen wir mal hin. Wer 7 Stunden im Himmel war und im siebten Himmel, das ist ja was Gewaltiges. Ich kenne nur 3, aber muss ja was Gewaltiges sein. Und dann stand dieser Prediger dort. Hat da ein Seil aufgespannt, dort waren mehrere Spazierstöcke oder ja, so Stöcke dran, also für hinkende Leute. Ich habe ihn dann gefragt nach der Predigt, wozu die dort hängen. Ja, das sind alles Leute, die gesund geworden sind. Ja, sag ich, wo sind die denn, die Gesunden? War an dem Abend gerade keiner da. Dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, wie war das eigentlich im Himmel? Ach, sagt er, herrlich. Dann hat er mir einiges erzählt. Dann sag ich, das konnte ich übrigens auch schon aus Offenbarung 4 und 5 nachlesen. Aber der siebte Himmel, den, da würde ich gerne mal wissen, wie war es denn da? Ja, und dann hat er erzählt, er sagt, wissen Sie denn, dass es nur 3 Himmel gibt? 2. Korinther 12. Aber was meint ihr, die Leute, die da im Zelt waren? Sie waren begeistert. Es gibt nur 3 Himmel. Wissen Sie auch, dass Paulus dort sagt, dass er im dritten Himmel war und Worte hörte, die waren unaussprechlich, die der Mensch nicht sagen darf. Der große Paulus, der durfte nicht sagen. Und Sie veröffentlichen das sogar in Zeitungen und haben nichts anderes zu sagen, als das, was in Offenbarung 4 und 5 steht. Ich glaube, Sie sind ein Betrüger. Ja, hör mal. Aber dazu brauchen wir das Wort Gottes, um Dinge scharf zu unterscheiden und nicht auf den Schwachsinn vieler Leute reinzufallen. Und dafür dürfen wir beten, dass der Herr uns Unterscheidungsvermögen gibt. Das kennzeichnet nämlich genau Priester. Wir werden das noch genauer sehen. Also, eine heilige Nation. Jetzt wollen wir mal gucken, was uns Johannes Kapitel 17 sagt. Das ist ja ein wunderbares Wort. Ich fange mal mit Vers 19 an. Da steht, dass der Herr Jesus sich heiligt. Ich heilige mich selbst für Sie. Was bedeutet das denn? Also wir haben gehört, heiligen heißt weihen, sich weihen. Als was weihte sich der Herr Jesus? Weißt du was? Der Herr Jesus starb am Kreuz und er ging weg von dieser Erde, sonderte sich ab von dieser Erde und weiht sich jetzt im Himmel als Mensch vor Gott für diejenigen, die auf dieser Erde ihn in ihr Leben aufnehmen würden. Wenn er das nämlich nicht tun würde, dann würde keiner von uns dort ankommen. Er hat sich dort geweiht sozusagen, geheiligt als Hoherpriester, der war nämlich ein heiliger Hoherpriester, und zweitens als Sachwalter, denn wir können doch in Sünde fallen. Und dafür haben wir einen Sachwalter im Himmel. Und weil wir alle schwach sind, Hebräer 4, Vers 15 und 16, haben wir einen hohen Priester, der Mitleid dazu haben vermag mit unseren Schwachheiten, weil er selbst Mensch geworden ist. Und jetzt starb er am Kreuz für unsere Sünden und er heiligte sich, sonderte sich ab in den Himmel. Und dort ist er weiter für uns tätig. Das ist dein Heiland, das ist dein Herr, das ist mein Herr. Damit auch sie Geheiligte sein durch Wahrheit. Geheiligte sein der durch Wahrheit oder in der Wahrheit. Übrigens wieder eine Zeitform, die wir schon in Apostelgeschichte 26 gesehen haben. Geheiligte. Da haben wir gar nichts zugetan. Außer, dass wir unseren Dreck abgeladen haben. Und so hat uns Gott weggeführt. Und deswegen, weil er sich geheiligt hat und wir jetzt Geheiligte sind durch Wahrheit oder in Wahrheit, in der Kraft der Wahrheit, konnte er auch sagen, heilige sie jetzt praktisch in ihrem Leben durch die Wahrheit. Wir werden nicht geheiligt durch Liebe, das ist ein Irrtum. Muss man auch mal deutlich sagen, ja? Wir werden nicht geheiligt durch Liebe. Die Liebe, die ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Römer 5, Vers 5. Aber Christus ist im Himmel, damit wir auf dieser Erde durch den Geist der Wahrheit, der zugleich der Heilige Geist ist, damit wir dadurch durch Wahrheit gekennzeichnet sind. Das macht einen Christen aus. Und in Johannes 8 hat der Herr Jesus gesagt, dass die Wahrheit uns frei macht. Und dann werdet ihr wirklich frei sein. Und viele Leute, viele Christen, haben das noch nicht verstanden, dass sie wirklich frei werden, dadurch, dass sie sich dem ganzen Licht Gottes unterstellen. Als Student besuchte ich den Professor Wilder Smith einmal mit einigen Mitkollegen aus Bielefeld. Früher. Ich weiß nicht, kennt jemand Wilder Smith? Das war so der damalige bekannte Anti-Evolutionswissenschaftler hier in Europa. Einer der ersten, neben Dr. Scheben und damals Dr. Auenehe. Und ich wollte gerne mal wissen, wie er zu diesem Mut kam, so gegen die Masse anzuschwimmen. Er hatte ja drei Doktortitel, war ein kluger Mann. Dann waren wir in Thun in seinem Haus, oberhalb des Thuner Sees. Und dann hat er gesagt, Jungs, soll ich euch mal was sagen? Mich hat Johannes 8, Vers 32 befreit. In meinem ganzen wissenschaftlichen Arbeiten. Dann habe ich Buße getan über meine Feigheit, dass ich nicht gewagt habe, den Herrn als Schöpfer, so wie es in 1. Mose 1 steht, zu bekennen. Und dann habe ich angefangen, auch in meinem wissenschaftlichen Arbeiten mit meinen Kollegen, mich deutlich auf die Seite des Schöpfers zu stellen und nicht so einen Kuddelmuddelweg gehen. Weißt du, was Kuddelmuddelweg ist? So mischen, ne? Alles eine Tonne und dann vieles rein, einmal durchmischen, dann kommt so ein komisches Zeug raus. Und sagt er, und dann hat der Herr mich frei gemacht vor Menschenfurcht. Dann habe ich verstanden, was 2. Timotheus 1, Vers 7 sagt. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Und zum Evangelium gehört auch, dass Gott wirklich Schöpfer ist. Das war für mich eine grundlegende Lektion. Und das jetzt nach 30 oder 35, 40 Jahren, fällt mir jetzt gerade ein. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich auch tun. Dann haben wir damals an der Universität die erste große Veranstaltung gemacht gegen die Evolutionslehre. Und dann waren wir erstmal bei den Professoren unten durch. Dann hat es Diskussionen gegeben. Das war wunderbar. Ich bin aus der SMD rausgeflogen, ich ging durch ganz Deutschland damals, Studentenmission Deutschland ist das übrigens. Wurde ich eingeladen damals nach Köln zu dem Professor Ellinger, dann kam aus Marburg der theologische Leiter. Und dann hat der Ellinger seinen Austritt erklärt, weil er viel zu liberal geworden ist, die SMD damals. Bei uns waren die Theologen besonders wirksam. Es war richtiger Kampf. Aber das ist, wenn man sich der Wahrheit stellt und wenn man die Furcht vor den Menschen aufgibt. Und das kommt alles, weil der Herr Jesus sich heiligte, damit auch wir geheiligt werden oder sind durch Wahrheit. Schlagen wir 1. Korinther 1 auf. 1. Korinther Kapitel 1. Da schreibt Paulus einen Brief an die Korinther. Vers 1. Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Sosthenes der Bruder, der Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Ihres und unseres Herrn. Hier gebraucht der Apostel vier Ausdrücke, um auszudrücken, was die Christen sind in Korinth. Und die waren nicht vollkommen. Überhaupt nicht. Als erstes sagt er, dass sie zu der Versammlung oder Gemeinde Gottes gehörten. Was heißt das Wort überhaupt? Versammlung, Gemeinde? Ekklesia, das heißt die Herausgerufene. Wieder so ein Hinweis auf Heiligung, ja? Herausgerufen. Deswegen oft der Ausdruck berufen, das hängt mit dem Verb von Ekklesia zusammen. Kaleo, rufen. Wir sind Berufene. Wandelt nun würdig der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid. Epheser 4, Vers 1. Hier wird also dieser Ausdruck gebraucht. Ihr seid herausgerufen, ihr Korinther, ihr Gläubigen. Zweitens, ihr seid Geheiligte in Christus Jesus. Ach, das ist jetzt ja wunderbar. Erinnern wir uns noch an die zwei Stellen, Apostelgeschichte 20 und Römer 15? Geheiligt durch den Glauben an das Evangelium. Zweitens, geheiligt durch den Heiligen Geist. Und drittens, und hier wird genau die gleiche Zeitform gebraucht, Geheiligte in Christo. Das ist doch interessant. Wo ist Christus jetzt? Er ist im Himmel zur Rechten Gottes. Wo ist dein Leben? Kolosser 3, Vers 3. Unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wir gehören gar nicht mehr zu dieser Welt. Mann, das ist genau das, was Gottes Wort sagt. Ihr seid in Christus, Christus im Himmel. Eure Position, eure Stellung, vergessen wir nicht dieses Panzer-Pionier-Kompanie-Beispiel, ja? Ihr seid Soldaten Christi. Ihr seid Geheiligte in Christus. Eure Position ist im Himmel. Vergesst es nicht, ihr seid Himmlische. Und dann sagt er, den berufenen Heiligen samt allen, die an jedem Ort den Namen des Herrn, unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Das dritte ist also, ihr seid berufene Heilige, nicht ihr habt euch angestrengt und euch bekehrt und habt etwas geschafft. Nein, ihr habt von Gott durch den Geist den Ruf gehört und habt euch dann bekehren dürfen. Es ist alles Gnade. Und das vierte, jetzt seid ihr solche, die den Namen des Herrn anrufen. Das ist das Normal, der Normalzustand der Christen. Diese vier Ausdrücke, herausgerufen, geheiligt in Christo, Heilige und sollte den Namen des Herrn anrufen. Sie riefen nicht mehr den Namen des Kaisers an, der in Rom residierte und die Götzen standen dort auf. Nein, den riefen sie nicht mehr an und waren sogar bereit damals, wenn sie vor die Volkstribune geschleppt wurden, zu verweigern, dass sie sich niederwerfen vor dem Kaiserbild. Und dann mussten sie sterben. Das war ein Christentum, was? Aber das ist alles hier unsere Position. Das ist noch nicht, dass wir praktisch aufgefordert werden, sondern Gott sagt uns immer wieder, wie treu und liebevoll er uns beschenkt hat. In dem Herrn Jesus. Denke an den Sohn Gottes, der sich geheiligt hat und jetzt im Himmel ist. Hebräer Kapitel 2. Hier ist jetzt was ausgegangen. Hebräer Kapitel 2, Vers 11. Denn sowohl der, der heiligt, als auch die, die geheiligt werden, sind alle von einem, um welcher Ursache willen er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen. Okay, ich wiederhole nochmal, Hebräer 2, Vers 11. Denn sowohl der, der heiligt, als auch die, die geheiligt werden, sind alle von einem, um welcher Ursache willen er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen. Indem er spricht, ich will deinen Namen meinen Brüdern kundtun, inmitten der Versammlung will ich dir Lob singen. Derjenige, der heiligt, ist der Sohn Gottes. Die sind alle von einem. Wir stammen sozusagen von ihm ab. Um welcher Ursache willen er sich nicht schämt? Christus sich nicht schämt, uns Brüder zu nennen. Ja, ich würde ihn nicht Bruder nennen. Aber er sagt, ich schäme mich nicht, den Andreas Steinmeister und den Andreas Krüger und den sowieso, den Wim Hoddenbach, ist schon bald Ende, Bruder zu nennen. Und deswegen dürfen wir auch einander Bruder nennen. Aber der oberste Hauptbruder, wenn ich das mal so sagen darf, der ist im Himmel. Er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Und was will er dann tun? Er will in die Zusammenkünfte der Christen kommen, inmitten der Versammlung, die sich dann hier versammelt. Da will er der Lobpreisleiter sein. Heute setzt man Lobpreisleiter ein. Habt ihr schon mal gesehen, wo sowas in der Bibel steht? Kannst du mir nachher zeigen. Ja, die gab es im Alten Testament, natürlich. Da gab es auch ein ganzes Tempelorchester, da gab es auch einen Tempel mit allen möglichen äußeren Formen. Aber einen Lobpreisleiter, den gibt es im Neuen Testament nicht. Hier haben wir den Lobpreisleiter. Er setzt den Lobpreis ein, ist der Anstimmer, der Vorsänger, um es mit dem Psalmen zu sagen. Und der Heilige Geist wirkt in den Herzen der Gläubigen, damit sie jetzt geistliche, durch den Geist gewirkte Schlachtopfer darbringen. Jetzt habe ich aber was gesagt, was... Das ist biblisch, ja. Ist das nicht herrlich? Hebräer Kapitel 10. Vers 10. Durch diesen Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der aus der katholischen Kirche kommt. Also ursprünglich oder auch jetzt immer noch dort ist. Ich würde gerne dir dann einmal diese Stelle so vorstellen. Wir werden geheiligt durch Gottes Willen, durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Das war vor 2000 Jahren. Und dieses Opfer kann niemals wiederholt werden. Auch nicht in der Messe. Auch nicht dadurch, dass sich das Brot durch Transsubstantiation beim Klingeln der Glöckchen in den Leib Christi verwandelt. Er verwandelt sich nämlich, das Brot verwandelt sich überhaupt nicht in den Leib Christi. Ich sprach mal mit einem Priester und hat gesagt, wie fühlt man sich eigentlich, wenn man so den Leib Christi in der Hand hält, als kleiner Mensch? So eine Frage hat er noch nie gehört. Ich sage, sagen Sie mal, wie fühlt man sich? Dann habe ich gesagt, glauben Sie eigentlich wirklich, dass es der Leib Christi ist? Das ist die Lehre der Kirche. Nee, sage ich, entweder zwei Buchstaben oder vier Buchstaben, ja oder nein. Nicht hinter der Lehre der Kirche verstecken, sondern sag bitte, was du wirklich glaubst, als intelligenter, intellektueller, studierter, griechischer Experte und hebräischer Experte. Er hat es nicht gesagt. Das Opfer wird nicht wiederholt. Und damit ist die Lehre der Kirche über diese Wiederholung des Opfers eine falsche und böse Lehre. Zweitens, Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er auf immer da die vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Christen sollen jetzt zurückschauen auf das Opfer auf Golgatha, wo der Herr Jesus für dich und mich starb. Und jetzt steht hier, mit diesem einen Opfer hat er auf immer, da muss es eigentlich noch deutlicher gesagt werden, auf immer da, für immer, vollkommen gemacht. Na vollkommen, das ist ja Wahnsinn. Das Wort, was hier steht, bedeutet, darin steckt das Wort Ziel oder auch Ende und bedeutet, es ist zum Ziel gebracht. Es ist beendet. Es wird nicht wiederholt. sondern mit einem Opfer auf immer da vollkommen gemacht, erwachsen gemacht, wie man das auch übersetzen könnte, zum Ziel gebracht, perfekt gemacht, die geheiligt werden. Aber das ist eine Präsensform, die geheiligt werden. Das heißt, der Zustand, in dem jetzt dieser Mensch lebt, ist durch Heiligung gekennzeichnet. Genauso wie in Hebräer 2, wo es auch heißt, die geheiligt werden. Die gleiche Ausdrucksform, eine Präsenz, eine Gegenwartsform. Die geheiligt werden. Das heißt, der Zustand dieser Menschen ist Heiligkeit. Und deswegen, wenn du die Briefe liest, 2. Korinther 1, Epheser, Kolosser, steht immer an die Heiligen. Zweite Lehre, die wichtig ist, niemals kann ein Mensch, ob ein Pastor, ein Priester, ein Papst oder sonst jemand, einen Menschen heilig sprechen. Das ist vollkommen gegen die Schrift. Die Gläubigen in den verschiedenen Gemeinden werden Heilige genannt. Sie werden in dem Zustand des Geweihtseins oder des Abgesondertseins angesprochen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man das gut versteht. Alles hat Gott gemacht. Wir möchten immer so viel tun, ja? Aber Gott hat alles gemacht. Und jetzt? Was jetzt? Jetzt sind wir nun in dem Zustand. Jetzt sind wir sozusagen Panzerpionierkompanie-Soldaten. Jetzt sind wir die Steine, die aus dem Steinbruch herausgehauen worden sind. Diese lebendigen Steine, die eingefügt sind ins Haus Gottes. Jetzt sind wir eine heilige Nation. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligkeit. Auch hier ist interessant, in meiner Übersetzung gibt es noch eine Anmerkung, das finde ich sehr, sehr schön, weil es den Ausdruck Hagiasmos sehr gut wiedergibt. Oder geheiligt sein. Das heißt also, Gott sagt hier, weißt du, was mein Wille ist? Dass du dich in dem Zustand, in den ich dich hineinversetzt habe in Christus, dass du dies auch praktisch auslebst. Und dann wird im Vers 4 gesagt, dass ihr euch der Hurerei, der Unzucht enthaltet, dass jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu besitzen wisse, nicht in Leidenschaft der Lust, wie auch die Nationen, die Gott nicht kennen. Aha. Gottes Wille ist Heiligkeit. Gottes Wille ist, dass wir jetzt auch heilig wandeln, und zwar unsere Gefäße. Manche legen das so aus, dass es sich auf die Ehefrau bezieht, das kann man darauf beziehen. Manche sagen auch auf den eigenen Leib. Hier wird aber eine Sache besonders angesprochen, und das ist die Unzucht oder Hurerei. Übrigens, da steht dieses Wort Porneia, woher das Wort Pornografie kommt. Nur das wird jetzt hier ganz besonders herausgehoben. Und zum Zweiten wird das Wort Leidenschaft herausgehoben. Offensichtlich ist das, ohne Alfred Adler, Wilhelm Reich und Sigmund Freud gelesen zu haben, eine der großen Triebkräfte in unserem Leben. Übrigens haben Neurophysiologen, also Leute, die sich mit dem Gehirn beschäftigen und dem Nervensystem beschäftigen, mal geschrieben, dass sich das Sexualzentrum und auch das religiöse Zentrum, ob das so stimmt, kann ich überhaupt nicht beurteilen, aber habe ich mal gelesen, sehr eng beieinander ist im Gehirn. Vielleicht ist es deswegen so, dass manche in sexuellen Sünden leben können und gleichzeitig, wer weiß, wie religiös auftauchen. Und vielleicht haben wir Männer das größte Problem damit. Und auch davon muss der Herr uns frei machen, ja. Gottes Wille ist unser Geheiligtsein, dass wir in dem leben, wozu uns Gott gemacht hat. Wenn wir zu einer Kompanie gehören und Soldaten sind, dann sollen wir uns auch als Soldaten verhalten. Wenn wir Gläubige sind, sollen wir uns auch als Glaubende verhalten. Wenn wir ein priesterliches Volk sind, sollen wir auch priesterlich leben. Jetzt sagst du, das kann ich nicht. Nee, ich auch nicht. Weißt du, wir werden noch über diese Dinge sprechen heute Nachmittag, da haben wir eben einige Feinde, mit denen wir zu tun haben und die uns immer wieder runterreißen. Wie heißen die drei Feinde? Wir werden uns die heute Nachmittag etwas näher anschauen. Das Fleisch in uns, die Welt, die sichtbare Welt, außerhalb von uns und Satan, der unsichtbare Feind in der unsichtbaren Welt. Und sowohl die Welt als eine wirksame Kraft, als auch Satan, der Teufel, hat den Bundesgenossen in mir und in dir. Der Bundesgenosse ist das Fleisch. Es gibt einen Bundesgenossen in uns für die Welt und für Satan. Und der Trick des Teufels ist, diesen Bundesgenossen in uns zu aktivieren. Und die Frage ist dann, wie schaffen wir es? Fast ist es ganz falsch ausgedrückt, wie schaffen wir es? Aber ich sage es jetzt doch mal, wie schaffen wir es, damit fertig zu werden? Und dieser Kampf dauert an, ein ganzes Leben. Heute Nachmittag werden wir dafür eine Näheres hören. Gottes Wille ist unsere Heiligkeit. Hebräer 12. Vers 14. Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Auch hier wieder das gleiche Wort, geheiligt sein. Gott sieht uns immer, damit wir das nie vergessen, sieht uns immer als Geheiligte. Aber er sagt, mein lieber Peter oder mein lieber Franz oder meine liebe Brigitte oder meine liebe Birgit oder lieber Andreas, bitte lebt darin. Dann wirst du die Gemeinschaft mit mir, dem Vater und dem Sohn in der Kraft des Heiligen Geistes erleben. Sonst überhaupt nicht. Du kannst alles machen, aktiv sein, du kannst machen, was du willst. In meinem Studentenleben habe ich nicht viel gebetet, muss ich mal offen bekennen. Habe auch gebetet. Aber nicht so viel. Und doch sind viele zum Glauben gekommen. Später ist mir alles mal klar geworden. Und wisst ihr, was ich dann gedacht habe? Es ist nur Gnade. Ich war sehr aktiv, ja. Aber mein Leben wirklich mit dem Vater, Gemeinschaft mit Gott, das ist was anderes. Hier ist eine Stelle, die ist ziemlich schwierig, ne? Oder? Findet ihr es auch? Jaget dem Frieden nach, also nicht so haltet Frieden mit dem Bruder, mit dem Nächsten, sondern jaget ihm nach. Puh. Ich muss alles tun, dass ich mit meinen Brüdern, mit meinen Geschwistern Frieden habe. Selbst wenn sie mich nicht mögen oder wenn sie mich ablehnen oder was, ich muss danach jagen. Jagen. Das heißt so lange nicht, dass du alles mitmachen musst. Überhaupt nicht. Deswegen steht ja, jaget dem Frieden nach und der Heiligkeit oder dem Geheiligtsein. Frieden und Heiligkeit lässt sich nämlich nicht trennen. In unserer modernen Welt, christlichen Welt, möchte man Frieden haben. Dogma trennt, gibt es ja so nette Sprüche hier, aber Liebe eint. Nein, nein, das ist überhaupt nicht biblisch. Überhaupt nicht. Gott möchte, dass wir der Heiligkeit nachjagen und dem Frieden, ohne welche niemand Gott schauen wird. Das muss man sich mal vorstellen. Was an euch liegt, so heißt es an anderer Stelle, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ob ich verhört werde im Ministerium oder in der Bezirksregierung, ob ich, was weiß ich, wohin komme, was an mir liegt, muss ich diese Friedensgesinnung haben. Wenn man sich von mir distanziert, okay, deswegen darf ich trotzdem keine Bitterkeit haben. Die Wurzel der Bitterkeit verunreinigt andere und beunruhigt mich selbst. Hebräer 12. Jaget dem Frieden nach und dem Geheiligtsein. Ihr seid in dieser Position des Geheiligtseins. Ich sage es noch einmal. Und dann stehen diese beiden Dinge miteinander in Verbindung. Frieden und abgesondert sein, geweiht sein, Gott geweiht sein. Übrigens deswegen heißt es auch in Matthäus 22, als der Herr Jesus mit diesem Schriftgelehrten sprach, du sollst Gott lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Kraft, aus deinem ganzen Verstand und Gemüt. Das ist das erste Gebot. Das zweite, Komma, ihm gleiche, Komma, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Oh, das ist heftig. Das können wir gar nicht. Aus eigener Kraft können wir das überhaupt nicht, oder? Ich kann das nicht. Von meiner Natur überhaupt nicht. Aber das kann der Geist Gottes. Deswegen haben wir den Geist Gottes empfangen. Er ist nämlich ein Geist des Friedens. Er ist ein Geist der Kraft. Er ist ein Geist der Liebe. Er ist ein Geist der Hoffnung, der uns nach oben zieht. Und weil wir in der Kraft dieses Geistes leben dürfen und ihn empfangen haben, deswegen können wir in dieser Gesinnung leben, von der Paulus in Philippa 2, Vers 5 sagt, denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war. Das ist nicht so einfach. Da müssen wir täglich, ich jedenfalls, zum Herrn kommen und sagen, ach, wie habe ich wieder versagt. Natürlich, je älter man wird, desto höher werden die Standards. Ja? Was kommt da für ein Gedanke plötzlich in einem hoch? Der war überhaupt nicht gut. Herr, vergib. Oder Schüler X, der nervt mich wieder so. Herr, vergib. Da muss man sich entschuldigen lernen. Muss man mal hingehen zum Bruder oder zur Schwester. Oder auch zum, als Lehrer zum Schüler oder der Schüler zum Lehrer. Muss man mal sagen, Entschuldigung. Aber ich habe doch so eine Natur, ich habe so einen Charakter, ich kann auch nicht dazu. Alles Unsinn. Entschuldigung, aber es ist wirklich so. Wir dürfen uns doch nicht dahinter verstecken. Stell dir mal vor, Gott hat dir die höchste Gabe gegeben, sein Geist, der wohnt in dir. Dann können wir doch nicht sagen, ich habe so einen Charakter. Ja, den habe ich natürlich. Ja. Scheiße, Andrea Steinmeister, hat meine platten Seiten, ja, die nichts taugen. Und dann muss ich nur das Kreuz bringen. Und der Geist verwendet sich für dich und mich. Heiligung. 2. Korinther 7. Vers 1. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Hier steht ein etwas anderes Wort, wie das in den bisherigen Stellen, was auch nur ganz wenig vorkommt. Das ist deswegen auch gut mit Heiligkeit übersetzt. Hier heißt es, wir sind sozusagen in das Geheiligtsein berufen worden. Aber jetzt müssen wir so leben oder sollen wir so leben, als ob es an uns liegt, diese Heiligkeit auch praktisch zum Ziel zu bringen, zu vollenden. Und das können wir nicht, indem wir sagen, jetzt strenge ich mich mal an, sondern da beginnt der Vers, da wir nun diese Verheißung haben, dass nämlich Gott zu uns steht, dass Gott uns getrennt hat von allem Bösen, dass Gott uns die Sünden vergeben hat und dass Gott unter uns wohnen will, wie es vorher heißt, und wandeln will. Dann sagt er uns, möchtet ihr denn nicht euch reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes. Was sind das denn für Dinge? Befleckung des Fleisches ist alles das, was mich irgendwie in eine Beziehung bringt zur Welt, zum Teufel, wo mein Fleisch aktiv wird. Und das kann passieren, wenn du so abends vor dem Internet sitzt, mir das jedenfalls schon passiert. Kommst du auf einmal auf eine Seite, noch kommst du noch nicht mal auf einmal. Ne? Auf einmal kommt so ein Interesse hoch. Befleckt. Woher hast du jetzt die Kraft zu drücken und zu sagen, nein? Ich erinnere mich noch an eine schlimme Sache. Da bin ich mal in Hattingen gewesen, das ist ein Nachbarort bei uns. Da war ich im Seminar damals, im Referendariat. Dann ging ich an einem Kino vorbei und da waren nicht so schöne Bilder. Ich war so mit der Erde beschäftigt, dann bin ich dort an diese Bilder und habe mir die angeguckt und stand dort. Und als ich mich umdrehte, sah ich, dass ein Bruder im Auto vorbeifuhr und der guckte mich an. Peinlich, was? Aber das war eigentlich nicht das größte Problem. Das größte Problem, was mir dann klar geworden ist, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich mehr vor Menschen liebe als vor Gott. Das war viel ein größeres Problem, dass ein Bruder mich sah, wo Gott mich doch schon lange gesehen hat. Was ist das für ein Leben, sag mal? Und mir ist seit dieser Zeit oft klar geworden, was ich nicht im Verborgenen vor Gott bin, das bin ich auch nicht in der Öffentlichkeit vor Menschen. Wir sind so Schauspieler, ja. Ich erinnere mich an eine Freizeit, stand ich oben auf dem Berg mit einem jungen Mann. Ich glaube sogar, dass der Sohn heute hier ist, meine Tochter. Und jetzt fragen alle, wer war das wohl? Ich sage natürlich nichts. Und er hatte so einen tollen Hut auf. Er hat immer aufgehabt, hatte so eine Show. In den Bibelstunden hat er sich immer gut beteiligt, ganz fromm. Dann sagt er, hör mal, Steini, oder so nannte man mich da, was hältst du so von mir? Oh, sag ich. Noch so 3 Wochen Freizeit gemacht, 3 Wochen waren das immer, ja. So erste Woche ist so Kennenlernen, zweite Woche haben wir dann gebetet, dass jetzt die Herzen mal sich öffnen. Und die dritte Woche, dann ging es los. Was ich von dir halte? Möchtest du das wissen? Ja, du bist ein ganz fürchterlicher Heuchler. Maskenschieber bist du. Auch gute Schau, sagt er. Und dann hat er mir gesagt, in welchen Sünden er lebt. Und dann sind wir dort auf dem Berg auf die Knie gegangen. Und dann hat er seine Sünden bekannt. Dann ist er in sein Zimmer gegangen und hat gesagt, ich war überhaupt nicht bekehrt. Ich habe nur eine Show gemacht hier. Und dann kam einer nach dem anderen raus und sagt, der eine nahm am Brotbrechen teil. Und sagt, hör mal, dann bin ich auch nicht bekehrt. Ich dachte immer, der ist bekehrt. Sag ich, wovon hast du denn deine Bekehrung eigentlich abhängig gemacht? Hast du die vom Kreuz abhängig gemacht, von dem Sohn Gottes oder von Menschen? So ist das manchmal, ja. Befleckung des Fleisches und Befleckung des Geistes. Vielleicht ist das mehr das Problem für diejenigen, die so ein bisschen intellektuell sind, ja. Zu meiner Schande müsste ich fast sagen, habe ich früher 6 Semester Philosophie studiert. Ich weiß noch, wie ich einmal aus der Vorlesung kam und dann war ich so durcheinander über die Frage der Existenz Gottes oder nicht. Und ich missionierte damals schon, ja, haben ganz intensiv gearbeitet, aber ich war völlig verdreht. Man muss erstmal zu Hause auf die Knie gehen und sagen, Herr, bitte reinige jetzt bitte alles das. Und dann habe ich die Bibel genommen und habe das Wort Gottes gelesen. Dann merkte ich so, wie das langsam so gewaschen wurde. Ach, da fällt mir noch eine Stelle ein. Epheser 5, Vers 26, mal eben aufschlagen. Und die Waschung, ja, das ist doch ganz wichtig. Epheser 5. Vers 25, 26 meine ich dann, also geht es zuerst um die Unterordnung der Frauen, unmoderne Stelle und doch göttlich, und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigend, das begann in der Vergangenheit, setzt sich aber jetzt in der Gegenwart fort, durch die Waschung mit Wasser, durch das Wort. Ist das nicht eine schöne Stelle? Sie reinigend durch die Waschung mit Wasser, durch das Wort. Ich habe mir heute angewöhnt, ich lese auch sehr viel weltliche Lektüre, gerade lese ich das Wort digitale Demenz von Professor Spitzer. Kann ich sehr empfehlen. Oder von Jerry Mender, schaff das Fernsehen ab. Das sind so Bücher, wo ich mich auch gerne mit beschäftige. Weil die Christen manche schon gar nicht mehr selbst in den Kopf reinkriegen, muss man in die weltliche Literatur gehen, muss man Professor mit 2 oder 3 Doktortiteln holen. Weil die vieles einfach nicht mehr kapieren. Wo die Welt manchmal uns vorwarnt, das kriegen wir Christen überhaupt nicht mehr hin, allein durch die Bibel, ja. Also digitale Demenz, sehr wertvoll zu lesen. Aber dann mache ich auch Folgendes, dann setze ich mich hin anschließend und lese das Wort Gottes, um einfach durch das Wort Gottes mir geprägt zu sein. Damals kam das Buch von dem Richard Dawkins raus, kennt das jemand? Nein, hoffentlich nicht. Gottes Wahnvorstellung, also Wahnvorstellung, Gott eine Wahnvorstellung, ja. hatte mein Sohn mir zu Weihnachten geschenkt, weil ich mit ihm in der Stadt war und ich fasziniert in das Buch geguckt habe. Und hat er mir zu Weihnachten geschenkt. Meine Frau, die ist bei dem Dreieck gesprungen. Und wie gesagt, das muss ich jetzt auch lesen, ja. Fast 600 Seiten. Dann habe ich das durchgearbeitet. Und eines Tages, da saß ich, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich darin gelesen habe, kam meine Frau, nahm das Buch und feuerte es durch die ganze Stube in die Ecke. Und innerlich habe ich das vollkommen bejaht. Ich habe gesagt, ja, das ist auch richtig. Obwohl es für mich hinterher keine Gefahr mehr war, aber ich habe immer wieder das Wort Gottes gelesen. Reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Ihr seid vielleicht im Studium, ihr lernt so viel Zeugs dort, ja, was du später im Buch sowieso nicht mehr gebrauchst. Aber auch vieles, die ganze Art des Denkens, dieser Intellektualismus, diese Weisheit dieser Welt, die ja Torheit bei Gott ist, ja, da muss man sich immer wieder reinigen lassen, waschen lassen durch das Wort Gottes, damit man frei wird, um den Willen Gottes zu erkennen und auch zu tun. Das ist 2. Korinther 7, Vers 1. Die Befleckung des Fleisches und des Geistes, die Heiligkeit Gottes zu vollenden. Gott möchte also, dass wir in diesem Geheiligtsein auch ganz praktisch in Heiligkeit leben, ihm ergeben leben, uns freuen, dass er für uns da ist. Wir haben angefangen mit der Stelle in Johannes 17. Ich heilige mich selbst für sie. Das schaut, der lässt uns zum Himmel schauen. Da ist er, der sich geheiligt hat. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist weit. Es ist das Wort des Vaters. Er spricht ja dort zum Vater. Das heißt, hier sagt er dein Wort, das ist das Wort des Vaters. Wir sagen oft das Wort Gottes. Es ist auch das Wort Gottes natürlich. Aber es ist auch das Wort des Vaters. Und wenn du einen liebenden Vater zu Hause hast, dann wirst du doch ein Interesse daran haben, was der Vater will. Ja? Heilige sie jetzt praktisch in diesem Leben durch dein Wort. Denn dein Wort ist Wahrheit. Und der Herr Jesus hat sich geheiligt, damit auch wir Geheiligte seien, durch Wahrheit oder in der Kraft, in Wahrheit, ohne Artikel heißt es dann, in der Kraft der Wahrheit. Die Wahrheit, weil sie Christus selbst ist und der Heilige Geist ist, hat eine Kraft. Und die sondert uns ab von den Philosophien, den Ideologien, von der Mode oder was weiß ich, dieser Welt. Das ist nicht mehr das, dass wir 10 Stunden vor dem Spiegel stehen oder eine halbe Stunde, sondern dann nehmen wir uns an, wie Gott uns gemacht hat. Veredeln uns nicht. Oder verunedeln uns nicht. Ist das nicht wunderbar? Lasst uns einfach diesem Gott, diesem wunderbaren Herrn folgen. Nicht in eigener Kraft. Da versage ich, würde ich ständig versagen. Aber in der Kraft des Heiligen Geistes, der uns gegeben worden ist. Gepriesen sei dieser wunderbare Herr. Dein und mein Heiland.
So, das Essen, das wird jetzt so am Vormittag.